온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 349. Bei Onda ist mal wieder einiges zusammengekommen. Einige Ondistas waren auf der Berlinale, während andere noch auf der Südhalbkugel weilen, um für euch zu recherchieren und mit dem Aufnahmegerät O-Töne einzufangen.
Ein Beitrag erreichte uns aus dem sonnigen Brasilien. Dort stehen sich Indigenas und Landwirte feindselig gegenüber. Es ist ein Konflikt um Land, der oft mit Gewalt ausgetragen wird. Die Verfassung schützt die Rechte der Indigenen, doch der konservative Kongress will den Handlungsspielraum der Regierung per Gesetzesänderung einschränken. Davon würde das Agrobusiness profitieren, auf Kosten der Indigenen und des Umweltschutzes.
Aus Mexiko gibt es weiterhin nichts Gutes zu berichten. Wir bleiben beim Thema. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Die Aufklärungsversuche der verschwundenen Studenten gehen weiter. Kurz vor dem uruguayischen Sommerloch ging es noch einmal heiß her. Verschiedene Menschenrechtsgruppen fordern den Rücktritt des Verteidigungsministers Rui Dobro. Dies und einiges mehr hört ihr jetzt. Viel Spaß, sagt Onda.
Cosa monta, che magnifica serata, sembra quasi preparata da una fata delicata. Mille luci, mille voci, mille cuori strafelici.
Onda war auf der Berlinale. Am Sonntag sahen wir gemeinsam den uruguayischen Dokumentarfilm El Hombre Nuevo, der neue Mensch. Er lief in der Rubrik Panorama. Estefania ist trans, sie wurde als Roberto in Nicaragua geboren. Noch als Kind gab sie Alphabetisierungskurse auf Seiten der Sandinistischen Revolution. Mit 12 wurde sie von 2 Aktivisten aus Uruguay adoptiert. Ein Ausweg aus der Armut, in der sie aufwuchs. In Uruguay lebte sie jedoch schließlich auf der Straße. Hier lernte sie den Regisseur Aldo Garay kennen. Über 20 Jahre begleitete er sie.
La conocí como se conoce generalmente la gente, ¿no? Conociéndose, o sea, intercambiando algo, va un proceso, después un día otra cosa, otro día otra cosa. Yo en ese momento ya me estaba interesando en esa cuestión del cine.
Ich lernte Estefania kennen, wie man Menschen normalerweise so kennenlernt. Man tauscht sich aus, einen Tag eine Sache, an einem anderen Tag etwas anderes. Das ist ein Prozess. Ich interessierte mich damals schon für Film und Kino. Ich lieh mir eine Kamera, eine alte H8, das ist inzwischen fast mittelalterlich. Aber in dem Film sind die ersten Aufnahmen zu sehen, die mit dieser Kamera entstanden.
Bastante prehistórica, pero que igual sigue siendo muy útil, porque de hecho hay partes de la película que son captadas por esa cámara en ese momento. O sea, había algo que la hacía diferente. Por los términos, usaba como términos políticos. Decía cosas como, por ejemplo, el término lumpen. Eso era una cosa muy...
Es gab etwas, was sie von den anderen auf der Straße unterschied. Die Art, sich auszudrücken. Sie benutzte politische Ausdrucksweisen, wie zum Beispiel Lumpen. Das war sehr typisch für die Linke der damaligen Zeit.
Das war 1998. Es vergingen viele Jahre. Aldo drehte verschiedene andere Filme. Estefania festigte ihre Identität als Transperson. Sie blieb auf der Straße, arbeitete als Prostituierte und trat der Kirche bei. Zwecks Drogenentzug. Später arbeitete sie als Parkplatzwächterin, wo sie Aldo wieder traf. Sie entschieden sich, den Film zu machen. Das war wichtig. Warum?
Um zu erfahren, was mit ihrer Familie passiert war. Sie hatte keine Ahnung, wo ihre Familie war. Das, was passierte, war sehr speziell und Estefania entschloss sich, ihre Geschichte zu erzählen. Das, was normalerweise passierte, wenn sie erzählte, war, dass ihr die Menschen nicht glaubten. Sie sagten, du kannst gar keine Sandinistin sein, du bist eine Transvestitin auf der Straße. Ich denke, dafür ist der Film für sie sehr wichtig, um zu sagen, alles, was ich erzähle, ist wahr.
Pero bueno, pues haber sido parte de eso. Estás acá en la calle cuidando auto. Ella, yo creo que para ella esta película es muy necesaria para decir todo lo que yo cuento es cierto.
Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Lebend haben sie sie genommen, lebend wollen wir sie zurück. Dieser Spruch aus Zeiten lateinamerikanischer Militärdiktaturen ist in Mexiko überall zu sehen. In großen Buchstaben prangt er auf Häuserwänden, auf Transparenten, bei Demos und auf den unzähligen Versammlungen. Familien und Kommilitonen fordern die Wiederkehr der 43 Lehramtsstudenten. Sie wurden im letzten September im südmexikanischen Bundesstaat Guerrero entführt.
Präsident Peña Nieto, sind die nicht enden wollenden Proteste gar nicht recht. Immer häufiger regen sich Stimmen aus dem Ausland. Sie fordern eine Einschränkung der Zusammenarbeit mit Mexiko, bis sich die Menschenrechtssituation im Land verbessert hat. In Guerrero stehen Gouverneurswahlen an. Auch deren Ablauf soll nicht durch die anhaltenden Proteste gestört werden.
Deshalb versucht man, den Fall so schnell wie möglich zu den Akten zu legen. Der mexikanische Generalstaatsanwalt Jesus Murillo Caram verkündete auf einer Pressekonferenz Ende Januar, der Fall sei im Wesentlichen abgeschlossen. Fast 100 an der Tat beteiligte Personen wurden verhaftet. Unter ihnen ist auch der Bürgermeister der Stadt Iguala. Auf seinen Befehl hin sollen die Studenten von der örtlichen Polizei verhaftet und an das Drogenkartell Guerreros Unidos, Vereinigte Krieger, übergeben worden sein. Drei Auftragskiller des Kartells hätten sie dann ermordet und auf einer nahegelegenen Müllkippe ihre Leichen verbrannt.
Diese Version des Tathergangs zweifeln die Eltern der verschwundenen Studenten an. Sie vermuten die Beteiligung weiterer staatlicher Stellen, angefangen bei der Bundespolizei bis hin zum Militär. Verschwinden lassen ist gängige Praxis in Mexiko. Drogenkartelle entledigen sich so ihrer Konkurrenten. Politiker lassen Kritiker oder politische Gegner verschwinden, um sie mundtot zu machen. Und die Studenten aus Ayotzinapa waren vielen Politikern ein Dorn im Auge. Die meisten von ihnen stammen aus armen indigenen Familien. Sie waren politisch aktiv und bekannt für ihren Protest.
In der Nacht des 26. September vergangenen Jahres wurden die Studenten von der örtlichen Polizei angegriffen und verschleppt. Angeblich befahl Igualas Bürgermeister ihre Verhaftung, weil er befürchtete, die Studenten wollen eine Wahlkampfveranstaltung seiner Frau stören. Allerdings wurde bekannt, dass die Studenten schon seit längerer Zeit von den Polizeibehörden Guerreros, der Bundespolizei und auch durch das Militär überwacht worden waren. Kritiker der offiziellen Version vermuten deshalb, dass nicht nur lokale Polizeieinheiten, sondern Polizisten aller Ebenen und sogar Soldaten an der Verschleppung der jungen Männer beteiligt waren.
Die argentinischen Forensiker zweifeln ebenfalls die offizielle Version an. Sie untersuchen im Namen der Familien den Fall. Unabhängige Fachleute sowie ein internationales Expertenteam durch die Interamerikanische Menschenrechtskommission untersuchen seit Mitte Februar im Auftrag den Fall Ayotzinapa. Aber auch Europaabgeordnete verschiedener Parteien setzen sich für die Fortführung der Ermittlungen ein. Bei einer Zusammenkunft mit Eltern der Verschwundenen im Untersuchungsausschuss für Menschenrechte der Europäischen Union kündigten sie an, Mittel in Höhe von 1 Million Euro für die Aufklärung der Ereignisse zur Verfügung zu stellen. Die Gelder sollen an einen unabhängigen Untersuchungsausschuss gehen. Das Informationsbüro Nicaragua sammelt Spenden, um die Aufklärung zu unterstützen. Näheres auf ihrer Webseite. Informationsbüro-nicaragua.org.
Hoje os índios estão sofrendo.
Die Lage der Indigenen ist dramatisch. Ich nenne es sogar einen Genozid. Grund dafür ist, dass Land, das eigentlich uns zusteht, immer wieder Farmern zur Nutzung zugesprochen wird.
Nailton Patachó spricht aus eigener Erfahrung. Er ist einer der Kaziken der Patachó Indigenas, die im Süden des Bundesstaates Bahia leben. Seit Jahrzehnten leben sie im Konflikt mit Landwirten und Großgrundbesitzern, die Anspruch auf das Land erheben, das dem Patachó einst zugesprochen wurde. Da die rechtliche Lage unklar ist, schwelt der Konflikt weiter. Immer wieder kommt es zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Die Farmer fallen mit bewaffneten Trupps in das Gebiet der Indigenas ein. Diese besetzen daraufhin Farmland, um politischen Druck auszuüben. Auch in anderen Regionen Brasiliens kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Indigenen und denjenigen, die das Land nicht zum Leben, sondern für wirtschaftlichen Profit nutzen wollen. Seit dem Jahr 2000 kamen über 600 Indigenas ums Leben. In den vergangenen 2 Jahren sei die Zahl der Gewalttaten sprunghaft angestiegen, berichtet der indigene Missionsrat Simi. Viele leben in extremer Armut und haben mangels Land und Rechtssicherheit kaum die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Nailton Patachou kritisiert, dass die Rechte der Indigenen immer wieder verletzt werden.
Nós estamos muito preocupados porque a Constituição Federal
Die Lage ist besorgniserregend. Laut der Verfassung von 1988 haben alle Indigenas in Brasilien das Recht, innerhalb von 5 Jahren ihr angestammtes Land zugewiesen zu bekommen. Doch das ist nicht geschehen. Obwohl der Paragraph 231 besagt, dass die Bundesregierung verpflichtet ist, die Gebiete, die traditionellerweise von Indigenen bewohnt wurden, als Indigena-Ländereien auszuweisen und als solche zu schützen, passiert genau das Gegenteil. Nichts wurde demarkiert, die Gesetze werden geändert und die Rechte, für die wir so lange gekämpft haben, werden einfach missachtet.
Das in der Verfassung von 1988 festgeschriebene Recht der Indigenen, auf dem Land ihrer Vorfahren leben zu dürfen, ist vor allem dem Agrobusiness und der Agrarlobby im Parlament ein Dorn im Auge. Für sie sind die Indigenas rückständig und ihre Lebensweise schlicht ein Entwicklungshemmnis. Immer wieder verweisen die Agrarier darauf, wie wichtig die industrielle Landwirtschaft für das Wachstum Brasiliens ist. Die frühere Senatorin Katia Abreu ist eine der Wortführerinnen der Agrarlobby. Zum Entsetzen von Indigenas und Ökologen berief Präsidentin Dilma Rousseff die Lobbyistin im Januar dieses Jahres zur Agrarministerin. Für Landbesetzungen und die Einrichtung von indigenen Ländereien hat sie kein Verständnis.
In Brasilien wird das Recht auf Privateigentum jeden Tag relativiert. Indigene Ländereien sind heute nichts anderes als Enteignungen. Den Landwirten wird das Land weggenommen, ohne sie zu entschädigen, weil laut Verfassung für indigenes Land keine Entschädigung gezahlt wird. Deswegen all diese Gewalt, da der Landwirt kein Geld bekommt, um anderswo Land zu kaufen.
Kritiker werfen der neuen Agrarministerin vor, abfällig über Indigene zu reden und nur die Interessen der Landwirte im Sinn zu haben. Sie warnen davor, dass Umweltpolitik, klimaschonende Maßnahmen und Menschenrechte auf dem Land unter die Räder kommen würden. Katia Abreu hingegen sieht sich als Vorreiterin für den Fortschritt.
Nós não queremos tirar o direito de ninguém a ter sonho por terra.
Jeder hat das Recht, von Landbesitz zu träumen. Aber der Traum der Indios darf nicht zulasten meines Traums gehen. Brasilien ist viel zu groß. Es gibt keinen Grund, im Mittelalter zu leben. Landbesetzungen sind mittelalterliche Methoden, typisch für ein unterentwickeltes Land. Viele beneiden uns um unsere Agrarindustrie, die zu den produktivsten weltweit gehört. Teils existiert sie im dritten Jahrtausend, teils steckt sie mit ihren Füßen im Schlamm, umgeben von Rückständigkeit und primitiven Landbesetzungen.
Ministerin Katia Abreu und andere Farmer argumentieren, dass der Staat den wenigen Indigenas schon jetzt viel zu viel Land übereignet hat. Die knapp 1 Million Indigenen machen nur 0,5% der Bevölkerung aus. Die ihnen zugewiesenen Gebiete umfassen aber rund 12% des brasilianischen Territoriums. Dies ist aus Sicht der Indigenas kein Missverhältnis, zumal die meisten indigenen Gebiete im Amazonaswald liegen und aufgrund von Schutzbestimmungen gar nicht wirtschaftlich nutzbar sind. Für sie ist vielmehr die ungerechte Landverteilung in Brasilien fragwürdig. Fast 60% der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche ist Eigentum von Großgrundbesitzern, die gerade mal 3% der Landwirte ausmachen. Das Tauziehen zwischen Indigenas und Agrarlobby wird 2015 in eine neue Runde gehen. Aber das Kräfteverhältnis hat sich zugunsten der Agrarier verschoben. Bei den letzten Wahlen im Oktober gab es einen Rechtsruck im Parlament. Jetzt hat die parteiübergreifende Fraktion der Agrarier fast die Hälfte der Mandate. Der Cacique Nailton Patachou befürchtet schwere Zeiten.
Das größte Problem, das wir heute haben, ist die Position der Abgeordneten, die dem Agrobusiness nahestehen. Sie planen, eine Verfassungsänderung durchzusetzen, die sogenannte PEC 215. Sollte Ihnen das gelingen, werden auf unsere Gemeinden ernsthafte Probleme zukommen. Die Profiteure werden neben den Farmern, die Holzindustrie, Bergbauunternehmen und die Befürworter von Energiegewinnung durch Stau sehen. Für uns Indigenas brächte dies noch mehr Probleme beim Kampf um unser Land. Anfang Februar ist mit Eduardo Cunha, ein Vertreter der industriellen Landwirtschaft, zum Parlamentspräsident gewählt worden. Und er hat schon angekündigt, dass er als erstes eine Kommission zur Durchsetzung dieser Verfassungsänderung einsetzen wird.
Im vergangenen Jahr war die PEC 215 genannte Verfassungsänderung auf Eis gelegt worden. Sie sieht vor, das Mandat zur Einrichtung von indigenen Gebieten von der Regierung auf den Kongress zu übertragen. Die Folgen, da sind sich Indigene und Umweltschützer einig, wären dramatisch. Die Einrichtung von indigenen Gebieten würde eingestellt. Schon bestehende Reservate könnten rückgängig gemacht werden. Ein Freibrief also für Farmer, Holzindustrie und für den Bergbau, die Abholzung der Urwälder Brasiliens weiter voranzutreiben. Auf der Strecke blieben die Indigenen und ihr nachhaltiger Umgang mit der Natur.
Dezember 2014. In den Straßen Montevideos hängt ein Plakat mit dem Schriftzug
Otra Navidad con Impunidad.
Ein weiteres Weihnachten mit Straflosigkeit. Darunter ein Foto von Verteidigungsminister Fernandes Huidobro mit Weihnachtsmütze. Verteidigungsminister Huidobro hatte die Woche zuvor auf die Nachfrage von Serpach, warum sich die Prozesse gegen die Menschenrechtsverbrechen nicht bewegen, geantwortet: Wenn ihr mich die Militärs einen Monat foltern lassen würdet, hätte ich vielleicht mehr Informationen. Huidobro, ehemaliger Tupamaro, saß gemeinsam mit Präsident Mujica während der Diktatur in Geiselhaft. Serpach, Servicio Paz y Justicia, Service für Frieden und Gerechtigkeit, ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich 1981 gründete, also noch während der Militärdiktatur und seitdem von der UNO anerkannt arbeitet. Schwerpunkt ist die Aufklärung der Verbrechen der Diktatur von 1973 bis 1985.
Diese und noch weitere zynische und provokative Äußerungen über die Menschenrechtsverbrechen der Diktatur lösten einen Skandal aus, der in Uruguay in den Zeitungen heftigst diskutiert wurde. Huidobros alter Freund Bonomi, aktuell Innenminister, versuchte, die Wogen zu glätten. Erkenne Nyato, so der Spitzname des Verteidigungsministers seit Jahren, und er sei bekannt für seine Ironie, erklärte er der Tageszeitung La Diaria. Mit dem erneuten Wahlsieg der Frente Amplio im Herbst 2014 wird Huidobro den Posten als Verteidigungsminister behalten. Teile der Gesellschaft befürchten, er könne so Aufklärungsversuche der vielen Verbrechen der Diktatur ausbremsen. Verschiedene Gruppen fordern nun seinen Rücktritt. Am 30.12. zwischen den Feiertagen gab es eine Demonstration mit etwa 300 Personen vor dem Verteidigungsministerium. Ein Versuch, noch etwas zu bewegen, bevor in Uruguay im Januar alle an den Strand fahren. ¿Dónde está Menéndez? ¿Dónde está Macera? ¿Dónde está Galtieri y la justicia? Porque Caribe, los que mataron y torturaron. ¿Dónde está Castilla? ¿Dónde está Cali? Anfang Dezember äußerte sich Staatspräsident Mujica mit den Worten: Wir wollen keine Gefangenengreise. Er rief bei der Staatsanwaltschaft an mit der Bitte, die seit einigen Jahren wegen Menschenrechtsverbrechen verurteilten Militärs aus der Haft nach Hause zu entlassen. So etwas sei in der Geschichte der Postdiktatur noch nicht vorgekommen, sagten die Staatsanwälte. Das war nicht das erste Mal, dass sich Mujica für die Militärs einsetzte. Der pensionierte General Pedro Mato, Mörder von Tupamaro Selma Michelini, ist seit 2 Jahren flüchtig. Für ihn ließ Mujica ein uruguayisches Konsulat in Brasilien errichten, wo er seine Pension abholen lassen kann. Ein weiteres Beispiel von 2011. Während der Auszeichnung eines militärischen Ordens an die ehemaligen Präsidenten sagt Präsident Mujica:
Wir wissen, dass es versteckt Schmerz gibt. Die Alten weinen immer noch nach den Knochen ihrer Kinder. Aber wir können doch nicht unsere alten Frustrationen auf die neuen Militärgenerationen übertragen. Schamloser, deutlicher und herabwürdigender könnte es der alte Tupamaro nicht ausdrücken, angesichts so viel Straflosigkeit.
Wie kommt es zu so viel Straflosigkeit? Ist eine Linksregierung der ehemaligen Tupamaros genau der richtige Partner, um die Straflosigkeit ein für allemal zu besiegeln? Ist das die Straflosigkeit, die im Pakt Naval verhandelt wurde? Der Pakt vom Club Naval im August 1984 war ein Abkommen zwischen Militärs, Vertretern der drei Parteien Blancos, Colorados und Frente Amplio, der nicht nur den ersten formalen Schritt zurück zur Demokratie darstellt, sondern aus dem auch das sogenannte Hinfälligkeitsgesetz von Strafansprüchen gegenüber dem Staat hervorging. Dieses Gesetz ist nicht nur unmoralisch, sondern auch nicht verfassungskonform. Große Teile der Bevölkerung hatten beim ersten Wahlsieg der Frente Amplio 2004 daher die Hoffnung, dieses schmachvolle Gesetz abschaffen zu können. Sie sollten sich täuschen.
Schon 2004 hatte Huidobro eine bestimmte Rolle. Er spielte die Forderungen, das Amnestiegesetz nun endlich abzuschaffen, herunter. Wir können auf alles verzichten, nur nicht auf den Sieg. Die Frente Amplio hat zugunsten eines Wahlsieges eines ihrer wichtigsten politischen Ziele aufgegeben, das Ende der Straflosigkeit. Und Huidobro, bekannt für seinen Waffenfanatismus und seine gewaltverherrlichende Ironie, bekam im Verteidigungsministerium einen passenden Posten.
. 2009 gab es den zweiten Versuch per Volksentscheid, das Amnestiegesetz für die Militärs mit dem zynischen Namen das Gesetz der Hinfälligkeit für die Strafverfolgung aufzuheben. Mit knapp 48% der Stimmen wurde, wie bereits 1986, auch dieser Versuch abgeschmettert. Grund dafür war, dass ein Teil der Frente Amplio den Volksentscheid nicht unterstützte. Er fand zeitgleich mit den Wahlen statt. Erneut wurde um den Wahlsieg gefürchtet. Wählerinnen berichten, dass die MEPP, das Movimiento Participación Popular, der Partei, der auch Staatspräsident Mujica angehört, die Werbezettel für den Entscheid nicht einmal verteilt hatten.
Solange es keine Gerechtigkeit gibt, gibt es Escrache.
Eine Escrache ist eine Protestaktion direkt vor dem Haus eines Folterers. Diese direkte Aktionsform kommt ursprünglich von AntifaschistInnen aus Deutschland und wurde in Argentinien in den 90er Jahren von den Gruppen der Hijos, den Kindern von Verschwundenen, übernommen. Dabei geht es vor allem darum, Öffentlichkeit herzustellen und zum Beispiel Folterer, die unbeschwert ihren Alltag leben, sichtbar zu machen. Am Freitag, den 12. Dezember 2014, zogen in Montevideo etwa 200 Menschen vor die Haustür des Folterers Pedro Barney im gutbürgerlichen Stadtteil Positos. Dort endete auch die Demo. Sie riefen: Achtung, Nachbarn, neben euch wohnt ein Folterer und Mörder. Andrés ist Aktivist und lebt in Montevideo. Während des Escrache berichtet er:
Estamos escrachando a uno de los torturadores, los jefes de la tortura en los tiempos de la dictadura. In nuestro país, la impunidad de los crímenes.
Vor dem Haus eines Folterers, einem Folterchef aus Zeiten der Militärdiktatur zu protestieren. In diesem Land geht die Straflosigkeit weiter. Gegen Hunderte von Militärs und auch Zivilisten, die in der Diktatur aktiv am Foltersystem, am Morden, an dem Verschwindenlassen unserer Genossen teilnahmen, wird auch weiterhin nicht ermittelt. Der Wahrheit wird nicht auf den Grund gegangen und so wird es keine Gerechtigkeit geben können, die irgendwie die Ungerechtigkeit rechtfertigt. So ist die einzige Möglichkeit, die wir als soziale Organisation haben, eine Scratche, um wenigstens auf der Straße für Gerechtigkeit zu kämpfen, vor allem gegen die Strafrechte.
Para denunciar y pelear contra esta impunidad.
Aussagen musste Barney bereits 2011 vor der Richterin Mariana Mota. Doch das Verfahren gegen Barney wegen Mord und Folter an dem Eisverkäufer Aldo Perini verlief im Sande. Ebenso das Verfahren gegen ihn aufgrund seiner Anordnung des zweiten sogenannten Todesfluges, bei dem Regimegegner ins Meer geworfen wurden.
Die gründlichen Nachforschungen der Richterin Mutter, unter anderem im Falle Barney, schienen nicht erwünscht. Im März 2013 wurde Richterin Mutter zwangsweise, ohne Angabe von Gründen, vom Straf an ein Zivilgericht versetzt, wo sie bis heute ist. Nicht jedoch ohne starken Protest aus Teilen der Bevölkerung und von Menschenrechtsorganisationen. 6 Personen, die während der Versetzung protestiert hatten, erhielten Strafbefehle. Die Verfahren laufen bis heute. 2 Monate später, im April 2013, erklärte Rui Balpino, Vorsitzende des Obersten Gerichtshofes, dass sie alle Fälle, die mit Menschenrechtsverletzungen während der Diktatur zu tun haben, nun endgültig einstellen würden.
Der Anwalt der Opfer, Federico Alvarez Petraglia, reagierte mit einem Protestschreiben.
Bitte hören Sie auf, derartige Peinlichkeiten zu verbreiten. Wir haben Wahrheit und Gerechtigkeit gefordert. Es ist an der Zeit, die Wahrheit aufzudecken. Das sind wir den Opfern sowie die gesamten Gesellschaft schuldig. Ich werde nicht zurücktreten, auch wenn Ruibal diese Mauer hochzog. Wir werden auch diese durchbrechen,
schreibt der Anwalt der Opfer der Militärdiktatur in seinem Protestbrief. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes, die Fälle wegen Menschenrechtsverbrechen nicht weiter aufzuklären, wurden in den letzten 2 Jahren von keiner Seite widerrufen. Vielmehr wurde genau dieser öffentlich erklärte Schlussstrich feinsäuberlich ausgeführt.
Im November 2014 wurde Staatsanwältin Diana Salvo, wie zuvor Richterin Mota, an ein Zivilgericht zwangsversetzt. Zum ersten Mal hatten Frauen wegen sexueller Folter während der Diktatur geklagt. Salvo hatte diese Sammelklage von 28 ehemaligen gefangenen Frauen vertreten. Angeklagt war Oberst Lucero, der damals für den Geheimdienst die 9. Kavallerie leitete, in deren Hauptquartier diese 28 Frauen gefangen, gefoltert und missbraucht wurden. Ein Grund für die Versetzung der Staatsanwältin Salvo wurde nicht angegeben. Oberstaatsanwalt Diaz bemerkte nur, dass sie kurz vor der Pensionierung stünde. Die Staatsanwältin Salvo hat 3 Jahre zu den Fällen geforscht und war auf ihrem Fachgebiet der Menschenrechte in die Fälle eingearbeitet. Diese 3 Jahre Arbeit ist nun zumindest erst einmal auf Eis gelegt worden, während wichtige ZeugInnen aufgrund ihres Alters sterben könnten.
Ebenfalls im Dezember vergangenen Jahres wird auch Staatsanwältin Anne-Maria Telechea, spezialisiert auf den Bereich Menschenrechte, aus formalen Gründen zwangsversetzt. Sie hatte eine Anzahl brisanter Fälle, unter anderem hatte sie gegen den damaligen Diktator Bordaberry ermittelt. Am 19. Januar diesen Jahres veröffentlichte die Internationale Juristenkommission der Vereinten Nationen einen Bericht, in dem sie dem Präsidenten, dem Parlament und dem Obersten Gerichtshof Uruguays vorwarf, die Straflosigkeit vorsätzlich aufrechtzuerhalten.
Was sind die Motive für so viel Straflosigkeit?
Am Rande des Escraches erklärt Andreas aus seiner Sicht, was hinter der Straflosigkeit steht. Unter anderem auch wirtschaftliche Interessen.
Primero, los motivos por los que vino la dictadura, que fueron para imponer a sangre y fuego un modelo económico social neoliberal, de alguna manera prosiga.
Die Motive, wegen der es überhaupt zur Diktatur kam, nämlich um jeden Preis ein neoliberales Wirtschaftssystem zu installieren, diese Motive bestehen auf gewisse Weise weiter. Vor diesem Hintergrund lässt sich Unrecht rechtfertigen. Dabei wird so getan, als wäre es kein gesellschaftliches Problem, sondern ein Streit zwischen 2 Gruppen. Das ist die Theorie der 2 Dämonen, reduziert auf den Kampf zwischen Guerilla und Militär, mit der sie die Straflosigkeit offiziell begründen. Sie haben wirklich alles versucht, bis zum Unmöglichen, um dieses Kapitel abzuschließen und eine gesellschaftliche Akzeptanz für die Straflosigkeit zu schaffen. Aber das haben sie nicht geschafft. Was nun die aktuelle Regierung versucht, ist, die Straflosigkeit erneut zu festigen.
Han hecho todo lo hasta lo imposible para que esto se cerrara de esa forma, con la impunidad impuesta, pero no se ha logrado. Y el actual, cuando tú te referís a lo que pretende o lo que ha pasado con el actual gobierno, entre otras cosas, se mantiene en el espacio de la impunidad se conserva.
Bajo del avión sin saber qué día soy, entre sueños y rezongos escucho esa canción una vez más, voces para partidas que emitían extrañas melodías de emociones compartidas.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.